So, ich freue mich, dass wir heute weiterfahren dürfen in unserer Betrachtung der Gleichnisse über das Reich, des Wachstums des Reichs, um ganz genau zu sein. Und wir haben ja schon einiges gelernt und einiges gehört. Ihr habt vielleicht auch gesehen, draußen steht diese Staffelei mit dem großen Packpapier und dort entsteht ein Bild des Reiches Gottes. Eben ein solches Mosaik vielleicht mit diesen einzelnen Steinen, die da zusammenkommen und ein ganzes Bild ergeben. Und ich habe gehört, wenn ihr da mitarbeiten wollt, dürft ihr euch gerne bei Kurt melden und da das auch mitgestalten, als Erinnerung vielleicht an das, was wir zusammen lernen, um das dann auch später noch anschauen zu können, dass uns wieder einfällt, diese verschiedenen Aspekte vom Reich Gottes, die wir zusammen gelernt haben. Ich finde es eine ganz gute Sache, dass wir das dann so auch sehen können, was wir zusammen besprochen haben. Ja, was wir schon gemacht haben, ihr erinnert euch. Das sind eigentlich die drei Mosaiksteine, die wir schon angeschaut haben. Und zwar war das zuerst das Gleichnis mit diesen vier Bodenarten, oder wir sagen dem auch das Gleichnis vom Sämann. Die Eigenverantwortung von uns als Hörer des Wortes Gottes für das Wachstum des Reiches. Dann die selbst wachsende Saat. Wir haben da gelernt, wachsen ist wie in der DNA des Reiches. Das Reich kann gar nicht anders. Es wächst. Es wächst. Und dann das Unkraut im Weizen. Gott hat die Kontrolle. Und er wird das Gute vom Schlechten trennen zu seiner Zeit. Das ist eigentlich, was wir schon angeschaut haben. Und ich weiß nicht, ob ihr auch schon angefangen habt, für euch selber Gleichnisse zu suchen. Womit würdet ihr das Reich Gottes vergleichen in eurem Leben, in eurer Erfahrung? Das ist auch eine ganz gute Sache. Aber heute geht es um ein neues Gleichnis. Und das ist das Gleichnis vom Senfkorn. Und da wird uns Marco den Text vorlesen aus dem Markus-Evangelium. Vielleicht geht es. Du schaffst es.
Und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter. Und es treibt große Zweige, so dass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können.
Super, merci. Genau, das ist unser Text heute. Ein Gleichnis, ich finde es eigentlich spannend. Es ist ein kurzes Gleichnis. Und es ist auch ein Gleichnis, das Jesus nicht selber auslegt. Also wir müssen da selber überlegen und selber Gedanken machen dazu. Ich glaube auch, es ist ein Gleichnis, das damals, als die Jünger und die Zuhörer von Jesus das gehört haben, ganz anders, eine andere Wirkung hatte, sage ich mal, als es das heute hat. Und das ist vielleicht auch das Spannende an diesem Gleichnis vom Senfkorn, das kleiner ist als die anderen Körner, sagt Jesus, das wächst ganz groß, riesig wird und Zweige hat, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Jetzt, das Thema, muss ich ganz klar sagen, ist nicht Senf, sondern das Reich Gottes. Aber trotzdem ganz kurz ein paar Fakten dazu. Das ist natürlich auch interessant. Aber ich will nicht lange darüber reden, wie groß diese Pflanze jetzt wirklich wird, aber ein paar Fakten. Also Senfkorn, das Korn des Senfs, wie es hier heißt, das ist sehr wahrscheinlich der schwarze Senf, eine Pflanze, die es schon sehr, sehr lange gibt, die auch sehr bekannt ist und bekannt war. Die wurde von den Griechen eigentlich aus Asien, also so muss ich sagen, kam aus Asien wahrscheinlich ungefähr im 4. Jahrhundert vor Christus nach Griechenland. Und die Griechen haben das dann offensichtlich auch den Römern weitergegeben, so dass der Ausdruck, der verwendet wird im Lateinischen und im Griechischen, sogar identisch ist. Sinapi ist dieser Senf. Von daher ist man ziemlich sicher, dass es eine Senfpflanze ist, wie wir die heute auch kennen, weil das wirklich schon so verbreitet war und verwendet wurde, zuerst als Heilpflanze, dann auch als Gewürz. In Europa wurde es erst relativ spät bekannt und kam aus Spanien. Die Araber hatten das nach Spanien gebracht und von dort hat sich Senf dann verteilt in Europa und ist lange Zeit eben das einzige scharfe Gewürz gewesen, vielleicht neben Meerrettich, war auch bekannt. Und Pfeffer kam dann erst ziemlich viel später, im 13. Jahrhundert. Interessant auch, habe ich nicht gewusst, das Korn selbst hat eigentlich keine scharfen Bestandteile, wenn es trocken ist. Erst wenn es nass wird, wird es scharf, gibt es ein Enzym, das dann eine Schärfe erzeugt. Und das ist eigentlich, so sagen die Wissenschaftler, ein Schutzmechanismus gegen Fressfeinde. Kühe wahrscheinlich. Ja, es wird scharf, wenn sie das fressen. Aber für Menschen halt in diesem Sinn auch etwas Gutes, weil es eben Speisen würzen kann. Gut, die Körner, ist ja da das Thema, die sind klein, die sind wirklich klein. Und ich habe euch natürlich mitgebracht, hä? Das ist nicht Abendmahl, das sind Senfkörner. Aber ihr könnt die mal rumgeben und man kann sie selbstverständlich essen. Aber ihr wisst schon, wenn ihr da drauf rumbeißt, irgendwann, genau, mit einem ganz trockenen Mund geht's, mit etwas Speichel wird's halt dann ein bisschen scharf. Aber es schmeckt gut nach Senf, also ich habe es ausprobiert. Aber die sind klein, es sind wirklich kleine Samen, wie ihr sehen könnt. Und dieses Kleine war eigentlich sprichwörtlich, auch im Neuen Testament, diese beiden Stellen, Matthäus 17, und Lukas 17. In Matthäus 17 kamen die Jünger zu Jesus und haben ihn gefragt, warum konnten wir einen Dämon nicht austreiben? Und die Antwort von Jesus war, wenn ihr nur Glauben hättet, so klein wie ein Senfkorn, dann könntet ihr sogar Berge versetzen, dem Berg sagen, setz dich dahin und er wird euch gehorchen. Ähnlich dann in Lukas 17 kommen die Jünger zu Jesus und sagen, vermehre unseren Glauben. Und da sagt Jesus auch als Antwort ganz ähnlich, wenn ihr Glauben hättet, nur so wie ein Senfkorn, so mini klein, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Also Jesus hat dieses Bild verwendet, sprichwörtlich, um auf etwas ganz, ganz Kleines sich zu beziehen. Die Pflanze wird nicht riesig groß. Wir sind da ganz ehrlich. Es ist eine Pflanze, ich glaube, ich habe dann... Moment, das sind noch die Körner. Hä? Schwarze Körner und weiße Körner. Es gibt eben unterschiedlichen Senf und die Körner vom schwarzen Senf. Man sieht es sogar, sind noch etwas kleiner als die vom weißen Senf daneben. Also vielleicht so ein Millimeter, ein bisschen kleiner. Aber die Pflanze ist ein Strauch, sieht so aus, wird vielleicht 1 Meter hoch, 2 Meter, wenn es gut kommt, in Ausnahmefällen vielleicht auch 3 Meter hoch, hat eine schöne Blüte, gelbe Blüte. Ein Foto habe ich gefunden, da sieht es schon ziemlich mächtig aus. Ich glaube da, ehrlich gesagt, haben die Leute wahrscheinlich lange gesucht, um eine ganz hohe Pflanze zu finden, die da wirklich ein paar Meter hoch ist. Ein Baum in diesem Sinn wird Senf nicht. Ich möchte dazu aber auch sagen, wir sind nicht in einer Biologiestunde und Jesus ging es nicht darum, jetzt ein Buch über Pflanzenkunde zu schreiben, das war nicht seine Absicht, sondern er zeigt uns diesen unglaublichen Kontrast von diesem kleinen Samen zu dieser doch großen, ansehnlichen Pflanze. Das ist der Punkt, was er hier zeigen will. Und daran halten wir uns auch fest. Es geht um diesen Kontrast. Jetzt die Deutung. Wie schon gesagt, Jesus deutet nicht selber, wir sind da gefragt. Was er uns sagt ist, es ist ein Bild für das Reich. Diese Pflanze, diese Senfpflanze offensichtlich ist das Reich Gottes. Das sind die Menschen, die dieses Reich ausmachen. Dann das Senfkorn. Schon da fängt die Interpretation an und ich sage euch, wie ich das sehe. Ich würde sagen, das Senfkorn ist der Anfang, daraus wächst das Reich und ich denke, das ist Jesus selber, der Anfang des Reiches Gottes. In diesem Sinn auf der Erde kommt dann noch dazu. Und dann aber auch schon wieder eine Frage, ja, die Vögel nisten in den Zweigen. Hat das eine Bedeutung? Auch dazu sage ich dann gleich noch etwas. Ich möchte aber anfangen eigentlich mit der Feststellung, dass dieses Bild von diesem Baum, der da wächst, und von den Vögeln, die da auch nisten in diesem Baum, dass das eigentlich nichts Neues war. Das war für die Zuhörer von Jesus ein durchaus bekanntes Bild. Und zwar kommt im Alten Testament dieses Bild mehrfach vor sogar. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus dem Propheten Ezechiel. Das ist eine von etwa 4 Stellen, die dieses Bild erwähnt. Und zwar in Kapitel 31. Ezechiel 31. Und hier ist es eigentlich ein Bild, das Gott dem Propheten Ezechiel gibt über Pharao, den König von Ägypten. Ezechiel 31, Vers 2. Menschensohn, sage zum Pharao, dem König von Ägypten und zu seinem Prunk, wem gleichst du in deiner Größe? Siehe, eine Zypresse, eine Zeder auf dem Libanon, mit schönen Zweigen, ein schattenspendender Wald, und von hohem Wuchs, und zwischen den Wolken war ihr Wipfel. Das Wasser zog sie groß, die Flut ließ sie hoch aufwachsen. Ihre Ströme hatte sie ausgehen lassen rings um ihre Pflanzung, und sie hatte ihre Kanäle ausgesandt zu allen Bäumen des Feldes. Darum war ihr Wuchs höher als alle Bäume des Feldes. Und ihre Zweige wurden zahlreich und ihre Äste lang von den vielen Wassern, als sie ihre Zweige ausbreitete. In ihren Zweigen nisteten alle Vögel des Himmels. Und unter ihren Ästen warfen alle Tiere des Feldes ihre Jungen. Und in ihrem Schatten wohnten all die vielen Nationen. Also ihr merkt schon, dieses Bild ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Diese große Pflanze, die Vögel, die da nisten, Schatten spendet sie. Und da wird uns auch gesagt, eben im Schatten wohnten all die vielen Nationen. Ich denke, wir können da ziemlich zuversichtlich sagen, das Bild, das Jesus da zeigt, ist das Bild eines großen Reiches. Also dieser Baum steht einerseits für den Pharao selbst, den König, aber auch für das Reich. Und die Nationen kommen da hinzu und finden irgendwie Schutz und leben um dieses Königreich herum. Das können wir ziemlich sicher sagen. Also das Reich Gottes wird hier verglichen mit einem Weltreich, wie es ganz viele gab, natürlich in der Geschichte der Welt. Jetzt, wenn wir uns anschauen, wie sich das Reich Gottes entwickelt hat, können wir sagen, es hat wirklich extrem klein angefangen. Es hat angefangen mit einem Baby, mit einem kleinen Kind, einem Säugling, der auf die Welt gekommen ist. Jesus Christus lag in einer Krippe, wie ein Senfkorn war das. Was soll daraus nur werden können? Es war nicht ohne Verheißung. Wir wissen, da waren diese weisen Leute, die haben verstanden, da ist ein König auf die Welt gekommen. Aber dieser König, sichtbar, ein kleines Baby, hilflos, wie Sarah, die nicht mal ihre Flasche selber halten kann. So hat das Reich Gottes auf der Welt seinen Anfang genommen. Es gab damals natürlich ein Weltreich. Es hat schon viele gegeben. Da waren eben die Griechen mit Alexander dem Großen, die waren schon weg. Und das Reich der Römer, das Römische Reich, war da rund um das Mittelmeer ganz stark. Jesus kam nicht in Rom zur Welt, in dieser Weltstadt. Das Zentrum, der Nabel der Welt war das sozusagen. Da war Jesus nicht, sondern er kam eigentlich in einem kleinen Land zur Welt, einem unterdrückten Land, in einer Bevölkerung, die eben von diesem Weltreich eingenommen worden war. Und dann wurde er ein armer Wanderprediger, hat sich ein paar ungebildete Fischer gesucht, die er um sich geschart hat, und ist mit denen umhergezogen und hat gepredigt. Das war alles ganz klein und unscheinbar. Wie konnte daraus etwas Großes kommen? Jeder dieser Menschen, die mit ihm zusammen waren, die konnten nicht viel tun, die hatten nicht viel Kraft, konnten höchstens ein paar einzelne Leben berühren. Und dann kam es noch schlimmer. Jesus wurde verfolgt, eingesperrt zuerst und dann umgebracht und starb. Und dann war es nicht mal mehr ein so kleines Senfkorn, wie ihr jetzt vielleicht das in der Hand gehabt habt. Es war ein totes Korn in diesem Sinn. Dieser Same in diesem Sinn tot. Aber ihr kennt schon das Lied, wir haben es heute gesungen. Das Samenkorn, bevor es fruchtbar zum Licht emporwächst, es stirbt in der Erde. Sein Wesen geht weg und es kommt etwas Neues. Erst wenn es gestorben ist, kann etwas wachsen daraus. Und genauso war es mit Jesus. Jesus ist auferstanden und nicht tot geblieben. Auferstanden, um sein Reich eben anzufangen und wachsen zu lassen. Er war eben dieser Same. Und wie es gewachsen ist danach, nach seiner Auferstehung. Die Menschen kamen hinzu. Die Menschen wollten ein Teil dieses Reiches werden, konnten ein Teil dieses Reiches werden. Und dazu lesen wir 4 Stellen aus der Apostelgeschichte, um zu zeigen, wie es jetzt wächst. Angefangen mit Apostelgeschichte 1 und Vers 8. Das ist eigentlich die Ankündigung jetzt von Jesus nach seiner Auferstehung, wie es mit seinem Reich weitergehen wird. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde, sagt Jesus seinen Jüngern. Bis an das Ende der Erde werdet ihr meine Zeugen sein. Und da sehen wir schon, das Reich beginnt zu wachsen. Jesus zeigt ihnen da, wie groß es einmal sein wird. Und dann Kapitel 5, 14, ein bisschen rausgepickt. Man könnte andere Verse hier auch wählen, die zeigen, jetzt geht etwas los. 4, 4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Eine Seite weiter, Kapitel 5, Vers 14. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Eine Menge von Leuten kommt hier dazu und gehört zu diesem Reich. Und dann noch, letzte Stelle, Kapitel 6, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Und so ist dieses Reich gewachsen, zuerst in Jerusalem, und dann zerstreuten sich die Jünger in viele Städte, in andere Länder. Und so hat sich das Wort Gottes, das Reich Gottes auch verbreitet auf der Erde, bis es irgendwann eines schönen Tages zu uns kam, in unsere Stadt, in die Schweiz, auch nach Bern, und hier gepredigt wurde. Unsichtbar vielleicht zuerst, aber nicht für lange, weil es auch bei uns gewachsen ist und immer noch wächst. Und jetzt bist du da und sind wir alle da. Und wir sind Reich Gottes in dieser Stadt, in Bern. Und wir gehören zu dieser Pflanze. Und so kann man sich fragen, wo steht dieses, jetzt auf dieses Bild bezogen, wo steht das Reich Gottes heute? Jetzt, nach fast 2000 Jahren. Was ist aus diesem kleinen, mini kleinen Samen geworden? Ein Reich, das größte Reich der Welt, das die ganze Erde umfasst. Es ist überall. Vielleicht sieht es so aus. Es ist um die ganze Erde. Das Reich Gottes ist so viel größer als unsere kleine Gruppe hier. Es ist das größte Land der Welt mit Millionen und Millionen von Bürgern. Und da gehören wir dazu. Ist das Reich Gottes in Deutschland? Ja, natürlich. In Italien? Natürlich. In Frankreich? Klar. In Afrika, in Nigeria? Natürlich. Das Reich Gottes ist auf der ganzen Welt. Und das ist die Botschaft dieses Gleichnisses. Ich denke, die wichtigste Botschaft dieses Gleichnisses. So groß ist das Reich Gottes gewachsen. Ich komme aber zu einem zweiten Thema und das ist ein bisschen schwieriger. Und ich wollte euch auch Anteil haben lassen an meinem kleinen Kampf, den ich diese Woche gehabt habe bei der Vorbereitung. Es geht eben um dieses, ja, was Ruben schon erwähnt hat, dieses Bild, die Vögel nisten im Schatten dieses Baumes. Ich habe ziemlich schnell eben diese alttestamentlichen Prophezeiungen gefunden, die eigentlich dieses Bild zeigen, dass da ein Königreich ist und da kommen Nationen dazu, da kommen Menschen dazu und finden irgendwie Schutz in diesem Reich. Und die Frage war natürlich dann, hat Jesus da auch etwas im Sinn gehabt dabei, dass da Menschen dazukommen zu diesem Reich irgendwie? Was bedeutet das? Bedeutet das nichts? Geht es einfach darum zu sagen, es ist eine große Pflanze, weil da Vögel sitzen können? Und das kann absolut so sein. Ich habe Markus gefragt, er war dieser Meinung eigentlich, das ist einfach die Aussage, es ist eine große Pflanze. Mich hat es nicht ganz befriedigt, ganz persönlich, aber ihr seht schon, Jesus hat das Gleichnis nicht ausgelegt. Wir müssen selber entscheiden, was wir daraus machen wollen. Ich bin dann in die Bibliothek des Instituts für evangelische Theologie gegangen, an der Uni Bern. Und stand da vor einem Gestell, so ungefähr so groß. Und da waren etwa 200 Bücher über das Markus-Evangelium, einfach in diesem Gestell. Nur Markus-Evangelium. Daneben gab es ein anderes Gestell, etwa gleich groß, mit Kommentarserien über die ganze Bibel. Da gibt es dann über jedes Buch der Bibel ein Buch, so dick. Und das waren, ich weiß nicht so geschätzt, ich habe sie nicht gezählt, 15 bis 20 solche Kommentarserien noch dazu. Und ich habe dann da ein bisschen nachgelesen. Ich habe auch gewusst, welche wahrscheinlich gut sein würden. Ich habe nicht alle angeschaut. Habe etwa 10 solche Kommentare gelesen und darin mindestens 5 verschiedene Meinungen gefunden dazu. Viele stimmen mit dem überein, was auch Markus gesagt hat. Ich denke, die Mehrheit sagt, es ist einfach ein Bild für eine große Pflanze. Andere haben die wildesten Interpretationen aus meiner Sicht, wie zum Beispiel, ja, Vögel waren bei Jesus ja schon ein Bild für den Satan. Ihr erinnert euch an das erste Gleichnis, da haben die Vögel die Körner weggepickt und Jesus sagt, das ist Satan. Und die sagen dann, ja, jetzt hat sich dieses Reich unnatürlich entwickelt. Aus dieser Senfpflanze, die eine kleine Pflanze sein soll, ist leider ein Baum geworden. Und jetzt gibt es Platz für böse Mächte. Die kommen in das Reich Gottes und finden da Platz, um zu sitzen. Und ich glaube, das ist schon sehr weit hergeholt, wenn wir die Botschaft von Jesus hören, der einfach sagt, ein kleiner Same und es wächst etwas Großes daraus, dann zu sagen, ja, das ist etwas Negatives, weit hergeholt, glaube ich auch nicht. Aber trotzdem ist eben die Frage, wie geht man damit um? Und ich muss sagen, mich hat es schon sehr nachdenklich gestimmt, diese vielen Bücher zu sehen und mir zu überlegen, wie viele Menschen auf der Welt wie viel Zeit investieren, um weitere Bücher zu schreiben über dieses Thema. Und ich frage mich, und das ist vielleicht willkürlich, könnte es nicht auch gefährlich sein, so viel Zeit und Energie in das Studium und in Bücherschreiben zu investieren? Könnte es sein, dass da vielleicht auch das Leben des Reiches Gottes etwas in den Hintergrund gerät? Ich weiß es nicht. Aber Reich Gottes muss gelebt werden, wie dieser Same wachsen muss. Sonst ist es zwecklos und sinnlos. Und wenn ihr für euch die Bibel lest und studiert, und ihr sollt es und wir wollen das, dann soll es da auch nicht darum gehen, Wissen anzuhäufen, sondern unser Leben von diesem Buch und von diesem Wissen verändern zu lassen, dass wir hinausgehen können und leben können und Reich Gottes sein können. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Daraus kam aber für mich eben auch die Frage, was mache ich jetzt damit? Reden wir nicht darüber? Oder passe ich mich einfach an? Oder starten wir eine große Diskussion über das Thema? Und ich glaube, das wäre auch nicht zweckmäßig. Und ich möchte euch einfach sagen, was ich jetzt da gesehen habe. Und vielleicht ist es nicht die einzige Wahrheit, wahrscheinlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Wahrheit, die für das Reich Gottes gilt. Da bin ich sicher. Und wie wir schon festgestellt haben, Gleichnisse in diesem Sinn sind Rätsel, die wir interpretieren, versuchen zu verstehen. Und auch das geschieht im Glauben, dass Gott uns da hilft, Wahrheit zu sehen und zu entdecken. Also was ich dazu sagen möchte, ich glaube, große Weltreiche, die haben einen Einfluss auf ihre Nachbarn. Die bringen Frieden, sie bringen Sicherheit, sie bringen Stabilität. Es gibt Handelswege, Kommunikationswege und es ist anziehend. Es gibt die Möglichkeit, dass andere Nationen sich anschließen zum Beispiel. Es gibt auch viel Missbrauch, was Weltreiche angeht, das wissen wir. Militärische Stärke, es werden Nationen gezwungen, in einen Pakt einzutreten, da mitzumachen. Feinde werden unterdrückt. Es gibt Nationalismus, mein Land kommt zuerst und alle anderen nachher. Das ist alles auch Teil von Weltreichen, aber die haben einen Einfluss auf alles, was um sie herum ist. Und die Frage ist natürlich beim Reich Gottes, ist es da auch so? Kann es da auch so sein, dass das Reich Gottes die Umgebung beeinflusst? Und ich denke schon, mir ist die Stelle eingefallen als erstes, die wir zusammen lesen in 1. Mose 12. Und da wird Abraham eine Verheißung gegeben, dass er oder seine Nachkommen ein Segen sein werden für die Welt. 1. Mose 12, Vers 2. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also da wird schon vorausgesagt auch, dass Abraham und seine Nachkommen, ich denke, das Reich Gottes ist damit gemeint, sein Volk, ein Segen sein werden für die Umgebung, für alle Geschlechter der Erde. Die zweite Stelle, jetzt unsere Mittwochsbibelstundenbesucher, denen kommt die schon bekannt vor, wir haben sie schon am Mittwoch gelesen, aus Jesaja 2, der Anfang von Propheten Jesaja. Da hat Jesaja eine Vision. Er schaut in die Zukunft, Gott zeigt ihm das und sieht ein großes Friedensreich, das Reich Gottes. Jesaja Kapitel 2, Abvers 2 bis 4. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion, das ist der Berg in Jerusalem eigentlich, der Berg des Herrn, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten, eigentlich reicht es schon bis Vers 3. Also da wird uns dieses Bild gezeigt, am Ende der Tage strömen die Menschen eigentlich zum Berg des Herrn. Und da kommt Weisung davon. Also von diesem, sie wollen belehrt werden und auf seinen Pfaden gehen, die der Herr da lehrt. Also ein Bild, in dem Menschen zum Reich Gottes hinzukommen werden. Ohne das jetzt allzu weit auch zu interpretieren. Lassen wir das einfach so stehen. Ist das alles erfüllt? Heute? Zu einem Teil denke ich schon. Ich glaube nicht, dass es vollendet ist, dass alles fertig ist, aber ich denke schon, dass es auch Erfüllung gefunden hat. Wir stellen fest, das Reich Gottes existiert, seit Jesus auf der Welt war. Er hat es auf die Welt, auf die Erde gebracht. Und wir alle sind Zeugen davon, weil wir zu diesem Reich gehören. Wir stellen fest, es kommen Nationen zu Jesus. Von überall kommen Menschen zu Jesus aus allen Nationen, zu diesem geistlichen Zion, wie uns auch im Neuen Testament gesagt wird, im Hebräerbrief, ein geistliches Zion. Ich glaube, sie kommen zu Jesus hinzu, zu seinem Kreuz, und sie werden eins und werden ein Reich. Es gibt Frieden in diesem Reich. Wir sind Jünger von Jesus geworden und wir lassen uns von Jesus belehren. Wir suchen seine Wege und wollen auf seinem Weg gehen. Es ist das Reich, von dem David schon gesagt hat, ich denke als Prophezeiung über Jesus im Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meinen Rechten, bis ich hinlege deine Feinde als Schemel deiner Füße. Herrsche inmitten deiner Feinde, sagt er über Jesus, vorausschauend. Also das Reich Gottes ist in der Welt, ist über die ganze Welt verteilt und es hat schon eine Wirkung. Es ist eben nicht von dieser Welt, es hat keine geografischen Grenzen und kein Parlament und keinen Präsidenten auf dieser Welt, aber es ist keineswegs unsichtbar und unspürbar. Ja, wie wird es spürbar? Durch uns. Durch uns alle. Durch dich und mich und meinen Kontakt zu den Menschen in meiner Umgebung wird das Reich Gottes spürbar und erlebbar. Wir bringen Gottes Segen für die Menschen in der Welt. Das ist eine Berufung, die wir haben, das für die Welt zu sein. Ist uns das bewusst? Ich glaube, das ist so. Und nochmal in Klammer. Ich kann nicht garantieren, dass Jesus das mit diesem Gleichnis im Sinn gehabt hat. Aber ich glaube, es ist eine Wahrheit über das Reich Gottes. Und ich möchte dazu aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, einige Verse lesen. 1. Petrus 3. Und der Gedanke hier ist eigentlich, dass wir ein Segen sein sollen, dass wir segnen sollen, weil wir selber, so sagt er, berufen sind, Segen zu erben. 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Wenn ich das lese, überlegt euch, wie das, welche Wirkung das hat auf die Menschen, denen ihr begegnet. Die Zunge zurückhalten, die Lippen vom Bösen zurückhalten, sich vom Bösen abwenden, Gutes tun, Frieden suchen. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch, über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seht dieses Bild, wie ihr auf Menschen zugehen sollt. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Das ist ein langer Text und vielleicht auch wert, den nochmal zu lesen. Aber ich sehe darin unsere Berufung, auf die Welt zuzugehen und zu sein, wie er sagt uns da, wie Christus, wie Jesus war, der auch einmal Leiden in Kauf genommen hat. Also schau auf Jesus und diene in der Welt, sagt er uns. Tu Gutes, mit Sanftmut und Ehrerbietung auf Menschen zugehen, bereit zu sein, auch Auskunft zu geben, aber eben respektvoll zu bleiben. Gutes tun, in der Hoffnung, die wir haben, für die Hoffnung, die wir haben, Rechenschaft abgehen, sagt er. Ich glaube, auch Hoffnung ist etwas, das die Menschen sehen. Wenn wir hoffnungsvoll sein können in Situationen, die vielleicht nicht so gut aussehen. Also gehen wir hinaus, wie Jesus, zu den Kranken, zu den Außenseitern, zu den Armen, nicht nur geistlich. Lieben wir unsere Feinde, die Menschen, die uns nicht Gutes tun. Suchen wir Versöhnung, vergeben wir, wenn jemand uns verletzt hat, sind wir bereit, wie Christus, auch zu leiden für die Gerechtigkeit, dafür, dass wir etwas richtig gemacht haben, zu leiden. Und behalten wir den Glauben und die Hoffnung und geben wir diese Hoffnung weiter. Ich glaube eben, dieses Gleichnis wurde ganz anders verstanden zur Zeit von Jesus, wenn ihr euch vorstellt, das Reich Gottes war damals nicht sichtbar. Es war nicht sichtbar, es war ein Mensch und ein paar Jünger. Und wenn Jesus da kommt und sagt, ja, aus diesem kleinen Senfkorn wächst eine große Pflanze, war das eine Ermutigung für die Menschen dort, die das nicht gesehen haben. Später, als das Reich schon sich verbreitet hat, Apostelgeschichte, ja, ich glaube, es war auch da immer noch eine Ermutigung zu wissen, einmal wird es riesengroß sein, ein Weltreich sein. Und heute, auch wir vergessen manchmal, wie groß dieses Reich ist. Und es ist eine Ermutigung für uns, daran zu denken, es ist riesig, es ist riesig. Und wir gehören zu diesem Reich, wir dürfen dazu gehören. Und du, an deinem kleinen Platz, in deinen Beziehungen, du bist das Reich Gottes für deine Mitmenschen. Segne sie und diene ihnen und lade sie ein, zum Reich zu kommen und mit uns im Frieden Gottes zu leben. Amen.